Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Ja, und da sind wir wieder, André. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo da draußen an alle. Und André, ich habe eine Frage an dich, die mir, also ich hab jetzt ein bisschen gelesen und so. Hast du auch römische Soldaten in deinem Wasser?
Ach, du meinst die Legionäre?
Ja.
Aber die heißen anders, ne?
Das sind Legionäre, das sind römische Soldaten.
Ja. Also ich denke mal, keine Ahnung, aber ich hoffe nicht.
Also vielleicht finden wir da irgendwie eine Lösung, dass wir da mal ein paar Informationen drüber bekommen. Wir haben nämlich einen wunderbaren Gast hier, Roland. Hallo, schön, dass du da bist. Du beschäftigst dich hauptberuflich mit dem Thema Wasser. Und damit da draußen nicht alle baden gehen, haha, der war klasse, oder? Damit da draußen wir nicht alle baden gehen, wenn es um Trinkwasserqualität und unser Zuhause geht, bist du heute hier. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Kai, hallo schön, André, ja, schön, dass ich hier
Morgen.
Sein darf.
Schönen guten Morgen, Roland.
Ja, das ist ja, jetzt nehme ich mal einen vorweg, das ist ja in aller Munde,
ja.
Wasser, wir leben vom Wasser und im Wasser ist Leben. Und die alten Römer, um darauf nochmal zurückzukommen, die haben wirklich mit ihren Trinkwasserversorgungssystemen schon eine wunderbare Trinkwasserhygiene gelebt.
Okay. In der Antike.
Ja,
deswegen
in der Antike.
Deswegen heißen die Legionäre?
Nein, die heißen nicht deshalb Legionäre, sondern weil die Legionäre sich in den 80er Jahren in den USA, nämlich die Legionäre, die aus dem Vietnamkrieg sich getroffen haben in einem Hotel und dort ist eine große Anzahl an den Gästen, an den Veteranen erkrankt und zum Teil auch gestorben.
Deswegen heißt das wirklich legionelle Erkrankung?
Richtig.
Der Wahnsinn. Ich dachte, ich mache einen Scherz hier. Ja. Was ich alles weiß hier. Sensationell, Mensch.
Ja, die Legionellen, die gibt es schon seit Millionen von Jahren
ja.
auf der Welt.
Die hießen nur vorher anders?
Es wusste nur keiner, dass es die gibt.
Okay.
Ja, der Erkenntnisprozess im Laufe des menschlichen Lebens, der ist ja unwahrscheinlich groß. Es steigt ja. täglich.
André, kannst du das aufschreiben, dass ich da mal was gewusst habe?
Genau.
Ja. Ja, das hat schon meine Großmutter gesagt. Junge, du wirst alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu.
Ja, so ist es im Leben. Ja. Ja, spannend. Du beschäftigst dich, habe ich ja gesagt, hauptberuflich mit dem Thema Wasser. Du Wasserschutz, Kalkschutzsysteme, du hast ja schon ganz viele hier eben gerade Begriffe genannt, wo ich dann gesagt habe, ja, ich bin dann raus, weil das mir dann zu technisch, wissenschaftlich irgendwie, da gibt's ja einen Haufen Sachen und du hast auch verschiedene ja, Systeme genannt. Da gibt es ja, verschiedene Möglichkeiten, seine Wasserqualität zu verbessern. Helf uns da mal so ein bisschen einen Blick zu bekommen.
Ja, ich will das mal betrachten aus Richtung des Immobiliennutzers, des Betreibers. Und wir sehen das heute ganz speziell mal aus der Richtung Einfamilienhausnutzer. Mhm. Wir als Einfamilienhausnutzer nehmen die Wasserqualität, die uns der Versorger einspeist.
Die ja in Deutschland recht hochwertig ist im Verhältnis zu
Wir können in Deutschland sehr zufrieden sein. Die Maßstäbe an die Trinkwasserqualität sind sehr hoch gesetzt. Mhm. Und wir haben regional Unterschiede. So sind die Einfamilienhausbauer zum Beispiel im Erzgebirge, die haben ganz weiches Wasser. Mhm. Wir haben das Problem, das Wasser ist fast zu weich. Und wir hier in Brandenburger Gefilden haben hartes Wasser.
Mhm.
Das heißt.
Ja, gut, aber hier in Brandenburg sind ja auch harte Jungs. Ne? Wir sind ja auch kernige Menschen und hart im Nehmen und so. Deswegen passt das Wasser letztendlich zu uns.
Ja, das ist ein essentiell wichtiges Thema. Das heißt, ich muss betrachten, was habe ich für eine Wasserqualität, die ich nicht ändern kann. Das heißt, das Wasser kommt in einer bestimmten Qualität, möglichst geringer Temperatur bis ins Haus. Mhm. Und wir alle kennen das, die Perlatoren verkalken, Wir haben Duschwände mit hart sitzenden Kalkablagerungen.
Also du meinst, was ich bei mir zu Hause in dem älteren Haus habe, dass denn der weiße Rand um die Mischbatterie.
Richtig.
Also da, wo das Wasser rausläuft und so eine Geschichten, wo ich mich jedes Mal ärgere und die dann abschraube, tausche oder entkalke, ne? Oder
richtig.
Den Wasserkocher entkalke oder die Kaffeemaschine entkalke.
Oder der Waschmaschinenmonteur kommen muss, der wieder ja, mal genau. Eine Heizspirale, die früher mal blank und schön aussah, durch die Verkalkungsprozesse derart dick verkrustet ist, dass keine Energie mehr richtig abgegeben werden kann. Das heißt, die erhitzt zu sehr, platzt auf und verliert dann einfach
Waschmaschinen leben länger,
nicht, das ist das ist aber was anderes.
Ja, das sind die Themen, die ich erstmal sehen kann, ja. Haptisch wahrnehmen kann. Ja, und das Thema Legionelle im Trinkwasser, ich sehe die nicht. Die sind so mikroskopisch klein. Die können nur im Labor nachgewiesen werden.
Oder dann indem mit der fahlen Hautfarbe, ne?
Bitte?
Mit der fahlen Hautfarbe, wenn man dann.
Die mit der fahlen, durchsichtigen Hautfarbe, ja, das ist richtig. Das heißt, die werden dann in Laboren auf einer Nährlösung ausgestrichen, in einen Brutschrank gelegt und dann mindestens 10 Tage beprobt. Und dann kann ich sehen, okay, hier haben sich Legionellen vermehrt. Und die kann ich dann erst nachweisen. Deshalb dauert das auch so lange bei einer Trinkwasseruntersuchung. Ich habe erst nach 10 Tagen den Nachweis, okay, es sind Legionellen.
Ja. Deswegen heizen diese Wasserkessel, also meine Heizung zum Beispiel, die hat ja dann so einen speziellen Wärmepumpe, hat man ja heutzutage relativ niedrige Temperaturen und so. Und dann heizt dieser Wasserkessel alle x Tage einmal auf eine Temperatur hoch, damit diese Legionellen im Prinzip abgetötet werden, dass eben keine römischen Soldaten mehr in meinem Wasser sind.
Ja, das ist früher mal eine Idee gewesen, um den Legionellen einen kleinen Garaus zu machen. Aber ich sagte ja, Legionellen leben schon seit vielen Millionen Jahren im Wasser und auf der Erde. Das sind Anpassungsspezialisten. Legionellen schaffen es inzwischen nachweislich, Temperaturen von über 80 Grad zu überleben. Die bleiben danach vermehrungsfähig. Das heißt, wenn ich durch gezieltes Anheizen eine höhere Temperatur als 60 Grad in die Trinkwasseranlage einbringe, um die Legionellen vermeintlich einen kleinen Garaus zu machen, dann sagen die, oh, es ist mir ein bisschen zu heiß, ich igel mich ein bisschen zurück, ich tue so, als ob ich einfach in der Ecke liege und nichts mache. Und wenn der Temperaturstress vorbei ist, das überleben ja die, die darauf eingestellt sind. Und dann wird deren genetisches Material weitervererbt an die nächsten Generationen und die haben dann einen besseren Temperaturschutz.
Da haben wir wieder was gelernt für die Weltrettung. Ich meine, wir lernen ja ganz viel von Tieren und
Mikroorganismen.
Die Chance zum Thema globale Erderwärmung, da können wir uns ja einfach ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen ruhiger machen und dann.
Dann würde sich das Problem rein theoretisch von selber lösen.
Also wir sind nicht so anpassungsfähig, merke ich dir. Der Mensch ist da nicht so flexibel, ne?
Richtig.
Also macht das eigentlich bei älteren Anlagen oder wie auch immer, also ich muss andere Maßnahmen ergreifen, nur einmal in der Woche oder alle paar Tage mal den Brauchwasserspeicher über 60 Grad heizen, schützt mich nicht.
Richtig. Das heißt, wir hatten ja am Anfang auch zwei unterschiedliche Szenarien herausgestellt. Einmal derjenige, der in einem absoluten Weichwassergebiet wohnt und richtig weiches Wasser eingespeist bekommt. Und derjenige, der hartes Wasser eingespeist bekommt oder mittelhartes Wasser eingespeist bekommt, die haben mit Verkalkungen in Trinkwassersystemen, in den Warmwasserbereitern, in den Spülmaschinen, in den Kaffeemaschinen, in den Perlatoren, Duschköpfen und mit Kalkablagerungen zu rechnen. Und es ist ein unbedingter Zusammenhang zwischen Verkalkung und Verkeimung zu sehen. Das heißt, wenn ich durch die Kalkablagerungen in den wasserführenden Rohrleitungen und Systemen, Warmwasserbereitern, vergrößert sich ja die Oberfläche innen. Und auf den Oberflächen wächst Biofilm. Das kann ich nicht vermeiden. Das heißt, je mehr Oberflächen ich in den Wasserleitungen habe, je mehr Biofilm habe ich. Und wie du so schön sagst, die römischen Soldaten, die Legionellen, brauchen den Biofilm, um zu überleben. Das heißt, wenn ich den Kalk in den Rohrleitungen wegbekomme, wenn ich dafür Sorge treffe, dass sich der Kalk nicht ablagern kann, dass der keine große Oberfläche bildet, dann habe ich auch wenig Biofilm. Und wo ich wenig Biofilm habe, habe ich weniger Chancen auf eine Verkeimung durch Legionellen.
Okay, das ist verständlich. Ich habe ja, wenn ich einen Neubau mache, wir haben ja ganz viel, ne, cleveres Bauen, es geht ja vor allem um Neubau, habe ich ja, ich denke jetzt an mich, ich habe jetzt eine Leitung, die sind 4-5 Jahre alt, die sind noch tipptopp in Ordnung, gehe ich von aus. Es sind hochwertige, moderne Kunststoffrohre mit Aluminium, so ein Verbund, wo man heutzutage ja da auch genau darauf achtet, weniger Anhaftung und solche Sachen. Teilweise werden ja sogar geerdet, die Rohrleitungen, damit keine statischen Aufladungen und sowas sind. Und wenn ich das so sehe, dann ist es ja etwas, in der Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, wurde eine Strangsanierung gemacht. Und dann habe ich ja so ein Rohrsystem, so ein Strang ist ja relativ dick vom Durchmesser. Und da war aber innen nur noch so ein Stecknadelkopfröhrchen frei, weil, ich sag mal, 90% des Rohrs war eigentlich nur noch Kalk. So. Und wenn ich jetzt daran denke, die Leitung ist 60, 70 Jahre alt gewesen, da ist in dieser kurzen Zeit sehr, sehr viel Kalkablagerung passiert. Wenn ich jetzt mein Haus habe, das hat viel Geld gekostet, ich habe zwei Kinder, ich möchte es irgendwann mal übergeben, die sollen ein gutes Leben später vielleicht auch in dem Haus haben, wenn ich nicht mehr bin, dann ist es ja schon von Interesse, dass meine Rohrleitung, die ja gar nicht so dick sind wie so ein Riesenstrang, dass meine Rohrleitung eben nicht so stark verkalken. So, und da würde natürlich was helfen, was entkalkt. Ne? Was gibt es da für Möglichkeiten, um eben genau diese Sachen zu verhindern?
Ja, es gibt, ich möchte das gern in zwei grobe Klassen unterscheiden. Es gibt einmal eine Entkalkungsanlage. Mhm. Eine Klasse oder eine Entkalkungsanlage arbeitet, wie das Wort schon sagt, dass die Kalkbildner Calcium, Magnesium dem Wasser entnommen werden. Das erfolgt an Behältern, in denen Ionenaustauscherkristalle dran sind. Und an diesen Ionenaustauscherkristallen sind Natriumionen angelagert. Und wenn das in das Haus oder durch diese Anlage vorbeiströmende Wasser Magnesium- und Calciumionen hat, diese werden angelagert an diese Ionenaustauscherkristalle und das Natrium wird in das Wasser abgegeben. Dann habe ich ein kalkfreies Wasser, habe aber im Anschluss einen höheren Natriumgehalt. Da muss ich aufpassen, wie viel Natrium ist in dem eingespeisten Wasser schon drin. Ich darf den Grenzwert von 200 Milligramm nicht überschreiten, denn Natrium ist für Menschen mit Herz- und Nierenerkrankungen
schwierig, ne?
Ja, kontraproduktiv,
Na und das heißt, Magnesium und Calcium brauche ich ja auch irgendwo.
Richtig, wenn ich vormittags mir das entkalkte Wasser zuführen sollte, gehe ich nachmittags ins Reformhaus und hole mir Calcium-Magnesium-Tabletten, dass die Muskeln und Knochen wieder stabil bleiben.
Das heißt, ich tausche im Prinzip Calcium und Magnesium gegen Salz aus, wenn ich das sind diese typischen Entsalzungsanlagen oder diese
Richtig. Ich muss ja bei diesen Entkalkungsanlagen muss ich ja Salz zuführen und Salz in hochreiner Form Natriumchlorid, das heißt, das Natriumion wird dann an die Ionenaustauscher angelagert. Und die haben einen regelmäßigen Regenerationsprozess, der sollte spätestens alle 7, allerhöchstens alle 10 Tage erfolgen. Dort werden dann die angelagerten Magnesium- und Calcium-Ionen abgespült und durch frische Natrium-Ionen wieder ersetzt, dass wieder die neue Fläche da sein kann, So, das hat aber für den Trinkwassergebrauch ist das immer mit einem großen Fragezeichen.
Ich habe das in einem Musterhaus gehabt und das hat echt, das Wasser war, also ich habe es nicht mehr getrunken, also das hat nicht geschmeckt so. Das war,
also ja, man hat einen leicht salzigen Geschmack, denn also oder also ja.
Nee, es hat einfach anders, also gar nicht mal salzig, es hat einfach anders geschmeckt, wo ich gesagt habe, okay, das ist komisch hier. Und auch der Kaffee war nicht der Hit. Wir haben dann tatsächlich das Wasser, Kaffee gekocht und so mit Flaschenwasser.
Stilles Wasser.
Ja, ich kenne Menschen, die haben von ihren Ärzten empfohlen bekommen, weil die wohnen in einem Mietshaus, wo eine zentrale Enthärtungsanlage größerer Bauart verbaut ist. Ihr wurde empfohlen, unbedingt separates, abgefülltes Wasser als Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und auf den Genuss von dem Leitungswasser zu verzichten, weil jede höhere Zufuhr an Natrium ihrer Gesundheit nicht zuträglich ist.
Mhm. Ja. Ich habe bei mir zu Hause so einen speziellen Wasserhahn von einem Hersteller, der sorgt dafür, dass ich Sprudelwasser, kaltes Trinkwasser, alles im Prinzip aus dieser Anlage rauskriege. Und da hat der Hersteller selbst sowohl auf der Homepage als auch persönlich gesagt, wir sollten, wenn es dann darum geht, dieses Wasser zu trinken, auch auf solche Arten von Anlagen tatsächlich verzichten oder ganz, ganz, ganz sensibel in der Einstellung dann dazu arbeiten. Das war tatsächlich die Empfehlung. Und jetzt verstehe ich auch, warum das so ist.
Ja. Ja, und diese Anlagen, diese Entkalkungsanlagen müssen auch regelmäßig gewartet werden. Das heißt, der Steuerkopf, der da drauf ist, muss geprüft werden, dass er noch funktioniert. Wie sind die Wasserwerte? Wie ist nach der Enthärtungsanlage der Natriumgehalt dieses für den menschlichen Verzehr vorgesehenen Wassers, was laut Normen eigentlich nicht dazu geeignet ist, laut aktueller europäischer Trinkwasserverordnung, muss Wasser, was durch eine Entkalkungsanlage, durch eine Enthärtungsanlage gelaufen ist, anschließend wieder aufgekalkt werden.
Also
ich darf nicht die Minerale.
Dann führe ich hinterher wieder die Mineralien, die ich vorher entnommen habe, wieder zu.
Richtig. Das lassen wir einfach mal so stehen und der Hörer wird sich selber schon sein Urteil darüber bauen können.
Wobei ich das, der dann wirklich nur ums Trinkwasser geht. Das heißt, wenn ich da ein Glas Wasser abfülle, was ich trinken möchte, also meinem Körper zuführe, muss ich es wieder aufkalken, damit ich eben nicht totes oder kalkfreies Wasser trinke. Für die Duscharmatur, für die Glastrennwand, dafür ist es natürlich trotzdem von Vorteil.
Dafür ist das natürlich von Vorteil. Ja. Ich kann auch meine Wäsche damit waschen. Das heißt, Oberflächenreinigung, Hausreinigung, große Stuben und Revierreinigen kann mit diesem Wasser durchgeführt werden. Ja, ich habe keine Kalkablagerungen, das funktioniert sehr wohl. Und jetzt darf ich auch gleich auf die zweite andere Möglichkeit kommen. Und das sind wirklich reine Kalkschutzanlagen. Das heißt, diese Anlagen schützen die gesamte Trinkwasserinstallation bis hin zum Perlator an der Wasserentnahmestelle, bis hin zum Duschkopf vor hartnäckigen Kalkablagerungen. Das heißt, diese Kalkschutzanlagen werden in der Regel installiert am Hauswasseranschluss nach der Wasseruhr, nach dem Rückspülfilter, wird auf die auf das Rohrsystem eine Anlage draufgebracht. Diese verändern die Kalkbildner in der Art und Weise, dass anschließend sich der Kalk nicht mehr hart an der Oberfläche ablagern kann.
Also er ist im Prinzip in gelöster Form im Wasser enthalten und wird aber nicht entzogen dem Wasser.
Richtig. Es wird nur die Struktur des Kalks verändert, dass er sich nicht mehr an den Rohrwandungen ablagern kann. Wir fügen dem Wasser nichts zu, wir entnehmen nichts dem Wasser. Das heißt, oder diese Technologie entnimmt nichts dem Wasser. Das entspricht absolut der europäischen Trinkwasserverordnung und sorgt nur dafür, dass die Karbonisierung, jetzt wird es ein bisschen technisch, das heißt die Carbonatbildung in Form von Mini-Kristallen schwebend im Wasser bis hin zur Wasserentnahmestelle im Wasser mitschwimmt und dann durch den Wasserhahn einfach ausläuft.
Das heißt im Prinzip einfach die das Absetzen und das Anhaften irgendwo wird verhindert.
Richtig, das sind dann kleine Schwebeteilchen, die verbleiben im Wasser. Ich habe dann auch im Wasserkocher unten den Absatz in Form von Schwerkraft, diese kleinen Kalkbestandteile liegen. Diese brauche ich nicht mit einer Säure mehr entfernen, sondern ich kann eine Bürste nehmen und die dann einfach abwischen. Das ist lose, aufliegender Kalkstaub.
Okay.
Wenn es nicht im Wasser wäre, würde es stauben.
Was bedeutet das für mein, für meine Trinkwasseraufnahme? Also wenn ich jetzt trinke, wird ja eben gerade das Salz im Wasser nicht die beste Lösung ist. Wenn es um die Trinkwasserqualität geht, so, es verhindert Kalkablagerung, aber es ist trinkwassertechnisch nicht so toll. Wie ist das da? Also da ist ja der Kalk auch irgendwo verändert, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist es da für meinen Körper?
Ich trinke das harte Wasser sowieso. Calcium, Magnesium sind wertvolle Minerale in dem Wasser. Kritiker werden sagen, mit dem Wasser nehme ich nie so viel Calcium und Magnesium auf, dass es für den Körper ausreicht.
Auch bei ganz hartem Wasser, sage ich mal jetzt.
Auch bei ganz hartem Wasser. Okay. Ich nehme das mit auf und das ist ja schadlos für den Körper. Es sind wertvolle Mineralien, die der Körper insgesamt braucht. Magnesium, Calcium für die Knochenstruktur, für den Muskelaufbau.
Es geht darum, wir verändern ja die Struktur.
Wir verändern nur die Struktur. Der Kalk bleibt ja drin.
Ja, und der Körper kann das genauso gut verarbeiten,
genau,
in der veränderten Struktur.
Genau,
okay, mal ganz platt.
Ja.
Okay. Und Bekannte von mir, die haben sich auf so einen kleinfähigen Kasten gekauft. Der steht oben auf der Spüle. Da kommt dann immer das Wasser rein und dann unten kommt denen ihr Trinkwasser raus. Irgendeine Membran, der hat mir das erklärt, wo im Prinzip dann das Wasser richtig komplett, der muss auch irgendwelche Tabletten dann später rein, also das wieder zusetzen. Er hat Angst davor, dass da Tabletten, Hormone, solche Sachen auch, Rückstände, Medikamentenrückstände, und die würden das rausfiltern. Was ist das für ein System? Was gibt's da?
Ja, das sind dann wieder geht wieder in die Trinkwasserbehandlung. Das heißt, ich verändere die Qualität des Wassers du hast die Membran angesprochen, durch eine Membranfilteranlage. Dort werden auch Minerale, Hormone, Medikamentenrückstände und herausgefiltert. Das entspricht dann schon fast dem Osmosewasser. Das heißt, da habe ich dann wirklich nur die reine Wasserstruktur. Okay. Ohne irgendwelche mineralischen Zusätze.
Wie destilliertes Wasser.
Fast wie destilliertes Wasser. Ja. Und da kann ich dann auch relativ sorgenfrei sagen, okay, ich habe dort kaum noch irgendwelche Bestandteile im Wasser, die mir irgendwelchen Schaden zufügen können, habe aber auch keine wertvollen Bestandteile im Wasser, die für den Körper nützlich sind, die wertvollen Minerale.
Ja. Ich sage aber, dass das größte Lebensmittel oder das Lebensmittel, was wir am meisten zu uns nehmen, ist Luft. Das, was wir am meisten zu uns nehmen, ist Luft tatsächlich. Das ist ja das, was wir so. Und Luftqualität, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend fahren, achten wir darauf, dass wir heutzutage Feinstaubfilter, ne, weil keiner möchte mehr durch den Tunnel fahren. So. Und beim Wasser ist es ja so, dass wir das auch sehr, sehr häufig zu uns nehmen. Wir bestehen größtenteils aus Wasser. Das heißt, auch da haben wir eine sehr große Grundstruktur in unserem Körper. Und wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, dass ja unser Körper gewisse Stoffe benötigt und ich die komplett aus dem Wasser rausziehe, ist ja wie wenn ich jetzt sagen würde, ich esse einen Salat, Gemüse und Steak und nehme aber alle Inhaltsstoffe raus und habe im Prinzip nur noch Papier vom Nährwert her. Das würde ja jedem einleuchten, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Und dann muss ich anfangen, über irgendwelche künstlichen Präparate wieder zuzuführen.
Richtig, das ist genau der
gleiche. Also es wird auch keine optimale Lösung.
Das ist keine optimale Lösung. Ja, das ist richtig. Und dann gibt es noch ein zweites Filtersystem, was auch sehr verbreitet ist. Nämlich in einer Kanne sind dann Filter als Aktivkohlefilter verbaut. Mhm. Wenn man durch die Lande geht, wenn man Besuche bei anderen Familien, bei Freunden macht, sehe ich dann immer eine solche Kanne auf dem Tisch stehen, den ganzen Tag. Und da fange ich dann, da nehme ich dann mein lehrbuchhaftes Verhalten raus und erhebe den Zeigefinger und erkläre dann, dass solche Untermieter die Verkeimung des Wassers bereits ab Temperaturen von 13 Grad erfolgen kann. Kaltes Trinkwasser muss kalt bleiben. Das heißt, ich fülle
also müsste eigentlich die Kanne im Kühlschrank sein, sonst Es ist ja kontraproduktiv.
André, das ist genau die richtige Entscheidung. Das heißt, wenn ich solche Kannen kaufe, ist das richtig. Ich kann durch den Aktivkohlefilter, der dabei ist, auch eventuelle Hormone und sonstige Rückstände rausnehmen, fülle das ab und stelle den in den Kühlschrank. In welche Temperatur haben wir im Kühlschrank? 4, 5, 6 Grad.
Maximal 7. Ne?
Da wachsen keine Keime. Ja?
Ja.
Und das ist die einfachste Möglichkeit, dass ich dieses Wasser, was ich dann in die Kaffeemaschine einfülle oder mir als Trinkwasser ins Glas nehme, dass ich das kalt halte und dann habe ich auch oder zum Kochen nehme, dann auch möglichst viel getan oder das in meiner Macht Mögliche getan, um das Wasser keimfrei zu halten.
Gibt es dort eine Möglichkeit, dass ich das für meine gesamte Trinkwasseranlage irgendwie regle? Weil, also ja, für mich wäre der Aufwand einfach zu unpraktisch. Also ich fülle eine Kanne, ne, muss ich auch zwischendurch mal wieder reinigen, dann stelle ich die in den Kühlschrank, nur weil ich ein Glas Wasser
trinke. Ja, aber guck mal, trinke. Wenn du Bier trinkst einfach anstatt Wasser, ist das ja viel, viel einfacher, ja, weil das ist immer kalt.
Gut, da wäre ich so und so dafür.
Ja.
Ne, beim Bier
nein,
ich sogar, nein. Aber gibt es da eine Möglichkeit, dass ich so ein System oder vielleicht in Kombination für meine Trinkwasseranlage im Haus habe. Also, dass ich nach wie vor dann einfach meinen Wasserhahn eine Weile laufen lasse, wenn ich mal ein Glas Wasser brauche oder Kaffee kochen will.
Ja, aber wenn ich das jetzt so sehe, André, was eben gerade alles gesagt worden ist, hast du ja entweder hast du die Möglichkeit, alles rauszufiltern und dann hast du auch diese ganzen Thematiken, die man heutzutage immer wieder hört, wie Hormone, diese ganzen Sachen, Medikamentenrückstände, hast du alles rausgenommen, aber dann filterst du halt auch alles raus, was du brauchst, so, oder du verzichtest darauf, alles rauszunehmen, hast eben diese Sachen drinne und sorgst dann mit dieser Anlage, wo du gesagt hast, wir verändern nur die Struktur im Prinzip dafür, dass du quasi nur den Kalk veränderst, so, dann hast du das Kalkproblem gelöst, aber du kriegst
gut,
also irgendwie die eierlegende Wollmilchsau scheint es nicht zu geben.
Ja, das ist, es gibt auch diverse verschiedene Filteranlagen, die vor den Wasserhahn eingebaut werden. Die haben aber die unbedingte Eigenschaft, das sind größere Behälter. Dort ist Aktivkohle oder ein sonstiges Filtermaterial drin verbaut mit einer sehr großen Oberfläche, die dann alle diese Hormone und annehmen. Und sich bei Zimmertemperatur, bei Raumtemperatur, wie welche Temperatur haben wir in der Küche unter dem Küchenschrank?
20.
Ist wärmer 19, als 13 18. Grad.
Ja,
das heißt, das ist schon die beginnende Wohlfühltemperatur für sämtliche Keime. Und wenn dort alle Rückstände, die dort abgenommen oder aufgefangen werden an dieser Aktivkohlefilter, das ist eine riesengroße Oberfläche.
So, also baue ich eigentlich einen Brutkasten?
Baue ich einen Brutkasten für Verkeimung. Das heißt, wenn ich eine solche Filteranlage habe, soll die im Kaltwasserbereich sein. Das heißt, die muss dann eine entsprechende Isolierung haben. Die darf nicht zu groß sein. Wenn ich so eine kleine Patrone von, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Litern habe und ich die Fläche mal ausbreite, dann komme ich ganz schnell auf ein halbes oder dreiviertel Fußballfeld.
Was?
Das ist eine riesengroße, ja. Und auf dieser riesengroßen Oberfläche habe ich sämtliches Filtrat, was ja zurückgehalten wird, als Keimfutter. Bakterien lieben Minerale und andere Dinge.
Also
und dann ist das eine richtige Weidefläche für.
Wenn ich Weidefläche im Fußballfeld. Wenn ich an mein Filtersystem denke, ich habe genau das. Ich habe unter meiner Spüle habe ich ja diesen riesengroßen wunderbaren Kasten sitzen, der mir Sprudelwasser macht, kaltes, gefiltertes Wasser und 110 Grad kochendes Wasser. Wenn man einen Tee trinken will, ist das super. Kommt es direkt aus dem Wasserhahn. Also es es macht Spaß. Aber genau diese Filtersysteme hängen darunter. Und die sind aber in dem Kaltwassersystem mit eingebunden. Das ist sehr, sehr spannend. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber das ergibt Sinn, weil ich natürlich dadurch eine dauerhafte Kühlung habe, weil dieser Wasser Tank, wo mein Kaltwasser drin ist, das ist jetzt nicht 10 Liter oder so, dieser Durchlauf, der wird natürlich gekühlt. Das ist schon.
Das heißt, es ist eine aktive Kühlung in dieser Anlage. Es ist
eine Aktivkühlung, ja.
Okay, das ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. Energiepolitisch, okay, für Kälte brauche ich Energie, um Kälte zu erzeugen. Aber das ist der Trinkwasserhygiene dann zuträglich. Dann kann man sagen, okay, Daumen hoch. Wenn das so eine Anlage gibt, gern.
Ja, deswegen ja PV-Anlage auf dem Dach, weil sonst könnte ich mir mein Trinkwasser nicht mehr leisten.
Ach, das ist schön.
Nein, gesundes Trinkwasser, so musst du das sagen.
Ja.
Und dann hoffentlich auch noch eine, wenn ich rausgucke, wir haben jetzt Herbst, das heißt die zweite Novemberhälfte, der graue Deckel ist wieder bis Mitte Februar über Mitteleuropa aufgelegt. Das
muss ich rausschneiden, weil wenn die Folge kommt, haben wir schon fast Frühling.
Dann haben wir hoffentlich noch genug Energie gespeichert in Stromspeichern, die dann auch die Kühlung vornehmen können. Nein, ein bisschen Spaß beiseite, das muss ja auch sein, um einfach das Leben ein bisschen erträglich zu halten.
Ja, okay, das heißt, wenn ich das, also diese, die, wenn ich an meine Rohrleitung jetzt denke, von dem, was du gesagt hast, wenn ich jetzt an das denke, wo ich sage, okay, ich will jetzt mein Haus, meine Leitung, das alles so ein bisschen schützen, ohne dass ich den gesundheitlichen Nachteil haben will, dass alles aus meinem Wasser raus ist, macht ja das System am meisten Sinn, was ich irgendwie an die Leitung da anbinde und was diese Struktur des Kalkes verändert.
Richtig, das ist eine reine Kalkschutzanlage. Diese Kalkschutzanlagen, es gibt solche auch made in Germany. Diese Kalkschutzanlagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie absolut wartungsfrei sind und dass die möglichst viel ihrer, ich sag das mal ein Gänsefüßchen vorne und hinten, ihrer Energie in das Wasser einbringen können, um sämtliche Kalkbildner zu erfassen, die im Vorbeifließen in der Struktur so zu verändern, dass sie sich nicht mehr anlagern können. Mhm. Denn auch, du hast es ja vorhin gesagt, in deinem bislang bewohnten Altbau sind ja auch kalte Wasserleitungen verkalkt.
Klar.
Ja. Gemeinhin kennen wir die Verkalkung nur in Kaffeemaschinen, in Waschmaschinen, in Geschirrspülern, in Kaffeekochern, überall dort, wo das Wasser erwärmt wird. Aber auch die Bewegungsenergie, wenn das Wasser um die Ecke fließen muss, dann haben wir dort auch Energie, die auf die Kalkbildner wirkt, die dann dazu provoziert werden, sich an den Rohrwandungen anzulagern und diese.
Stell mir das vor, wie beim Fluss, wenn der eine Kurve macht, eine starke, hat man ja da auch Schwebstoff. Sandanlagerung und so ist es denn in einer Kaltwasserleitung, sage ich mal, im Prinzip mit dem Kalk.
Richtig, denn jede Veränderung hat eine, jede Richtungsänderung hat eine Änderung der Fließgeschwindigkeit mit sich. Das ist ein Einbringen einer Energie und das provoziert dann auch den Ausfall. Ich kann das, ja, wenn ich genug Zeit nehme, dann fülle ich mir kaltes Wasser ab in ein Wasserglas, nehme eine Gabel und fange an zu rühren. Irgendwann fällt auch was aus. Das ist dann ein provozierter Prozess, dass ich die Karbonisierung im Wasser provozieren kann. Ich muss eine Art von Energie eintragen. Diese Energie ist bei den Kalkschutzanlagen sehr, sehr gering. Für ein Familienhaus hat solche eine Kalkschutzanlage eine Leistungsaufnahme von circa 2 Watt. Das sind nicht mal 12 € im Jahr an Betriebskosten.
Wie 2 Watt am Tag?
2 Watt Aufnahme. Und wenn ich das im Jahr als Stromkosten hochrechne, sind das ja knapp über 10 €. Und wenn ich überlege, was kostet eine Filterkartusche, die ich tauschen muss, was kostet ein Sack Salz, den ich in einen Entkalker einbringen muss, dann bin ich bei einem Sack Salz schon bei 10-12 €.
Die brauche ich ja öfters, ne?
Und den brauchst du öfter. Ich habe auf einer Gartenbaumesse, wo wir auch über Kalkschutz ausgestellt haben, einen Passanten getroffen, der sagt, ich muss jede Woche einen Sack Salz nachfüllen. Da dachte ich, oh, lieber guter Mann, der Verkäufer deines Entkalkers hat ein großes Gerät, komplett überdimensioniert für dein Einfamilienhaus verkauft. Ne?
Da hilft nicht viel, also oder viel ist nicht besser. Ne?
Richtig.
viel hilft, viel ist das.
Ja.
Machst du noch mal bitte noch ein weiteres Kreuzchen für mich?
Ja.
Das ist jetzt das zweite Mal.
Na, wir reden doch über Verkalkung.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Rieselt's schon?
Wenn man die Dinger da an die Rohrleitungssysteme machen kann, kann man die dann auch an die Füße machen und die Verkalkung des menschlichen Körpers aufhalten?
Ah, okay. Wo rieselt der Kalk? Wenn der Kalk bei den Füßen ankommt, dann ist ein bisschen höher schon ein bisschen was zu spät gewesen. Ja,
war auf jeden Fall ein total spannender Einblick in dieses Thema. Ich glaube, jeder, der ein Einfamilienhaus baut, sollte sich auch mit dem Thema Kalkschutz, ich möchte es genauso nennen, wie du es gesagt hast, Kalkschutz, auseinandersetzen, um eben seine Rohrleitungssysteme, auch wenn sie jetzt modern, neu und toll sind, aber langfristig zu schützen, damit die in 20, 30 Jahren immer noch Spaß machen und man irgendwann nicht an den Punkt kommt, dass man eben eine Sanierung der Rohrleitung vornehmen muss. Ich glaube, das kann man damit ganz cool verhindern. Und wenn man sich über die Trinkwasserqualität Gedanken macht, haben wir auch heute, glaube ich, einen ganz coolen, weil das ist, glaube ich, etwas, was viele machen, die denken, okay, ich muss meine Trinkwasserqualität optimieren und gehen dann hin und machen solche Entsalzungsanlagen und haben eben genau das Gegenteil damit geschaffen. Das ist ein toller Hinweis. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich würde jetzt so ein bisschen zu Ende kommen wollen und wir haben so eine kleine Tradition, wo wir sagen, die wichtigsten Dinge für dich, das, wo du, wenn du jemanden drei ganz wichtige Tipps zu dem Thema Bauen, Wasser mitgeben möchtest, welche drei Tipps wären das? Welche drei Dinge sind für dich am wichtigsten von der ganzen Sache?
Ja, wir reden hier im Einfamilienhaus bauen. Das ist eine Investition, das ist ein Lebenswerk. Egal, ob ich als junge Familie oder als reifer Mensch mir ein Haus neu baue oder ein gebrauchtes leiste, Trinkwasserschutz, Kalkschutz und Trinkwasserhygiene, das sind Themen, die hängen unbedingt zusammen. Wenn ich bei einem Neubau in einem Gebiet mit harter Trinkwasserversorgung oder mit hartem Wasser in der Trinkwasserversorgung, kann ich von Anbeginn den Kalkschutz einmal investieren und habe dann auf Lebenszeit eine wirkende Technologie. Das bedeutet, ich kann auch einen Kalkschutz nachinstallieren. Das heißt, wenn ich schon in dem Haus wohne, kann ich nachträglich eine solche Kalkschutzanlage investieren. Und ich muss zusehen, dass ich damit auch das Thema Trinkwasserhygiene, Verkeime mit im Auge behalte. Denn es ist leider in der Statistik erwiesen, wir haben in Deutschland eine Untersuchungspflicht gemäß Trinkwasserverordnung für große Gebäude, für Hotels, für Krankenhäuser, für Schulen, für Schwimmhallen. Aber 70% der Erkrankungen und leider auch Todesfolgen an Legionellen kommen aus Haushalten, die nicht untersuchungspflichtig sind. Und dazu zählen auch Einfamilienhäuser. Deshalb ist Vorsorge, Hygiene ist ein beherrschbares Risiko für jeden. Eine solche Kalkschutzanlage kann nachgerüstet werden, ohne dass ich einen Installateur brauche, weil ich muss die Leitung nicht öffnen. Ich bringe sie außen an die Leitung an.
Perfekt. Super. Dann haben wir keine römischen Soldaten in den Wasserleitungen. Ganz, ganz lieben Dank. Das war super aufschlussreich. Wenn ihr mehr erfahren wollt, wir werden deine Webseite auch nochmal verlinken. Du hast ja auch, ich glaube, du hast auch einen Titel dazu. Also es ist nicht nur so, dass du das einfach aus Lust und Laune machst, sondern du bist du da staatlich geprüft oder sowas?
Na, staatlich geprüft nicht. Ich bin Fachkundiger für Trinkwasserhygiene nach VDI 6023 Kategorie A. Ich habe versprochen, keine keine Paragraphen während des Podcasts zu nennen. Genau. Ach, jetzt durfte ich endlich eine Zahl raushauen.
Genau. Also wer da Interesse hat, so ein bisschen tiefer noch einzusteigen, einfach mal vorbeischauen. Ganz, ganz lieben Dank. Schaut auch auf unsere Webseite www.cleveresbauen.de. André, ganz lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß heute gemacht. Und dann wünsche ich euch allen da draußen eine gute Zeit.
Ja, und in diesem Sinne, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und nochmal vielen, vielen Dank, lieber Roland.
Danke André, danke Kai und nicht verkalken.